Ich weiß nicht, ob ihr alle das geglaubt haben, die da beteiligt waren. Ich weiß, ich hatte nicht den Eindruck, aber ich hatte zwischendurch, nachdem ich gebetet habe, den Eindruck, das wird schon klappen. Ich kann nicht sehen, ob er hinten flackert, das seht ihr. Okay? Okay, danke, super. Bevor ich jetzt anfange, einmal möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Bernd Lehmann, ich komme aus Hamburg, mit meiner Frau Angela bin ich heute hier und ich bin Pastor, seit 3 Jahren im Ruhestand und freue mich, hier zu sein, als Pastor und auch zu dienen. Das ist richtig cool. Gestern hatten wir hier eine ganz besondere Atmosphäre, die war in verschiedener Hinsicht besonders. Die da waren, 30 Leute saßen nicht so weit weg. Die mussten sich hier vorne hinsetzen. Wir hatten hier, erst hatte ich 4 Tische und letztlich hatten wir 6 Tische, weil doch mehr da waren, als ich angemeldet hatte. Das war richtig gut. Ich weiß es nicht, wer von euch gestern etwas erlebt hat, etwas mitgenommen hat, und ich möchte euch etwas herausfordern. Wenn ihr sagt, ich möchte etwas berichten von gestern, dann habt ihr gleich Gelegenheit dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr seid, ich habe gestern gemerkt, alles mutige Leute, also alle, die da waren, soweit ich das mitgekriegt habe, haben irgendwie diesen Heiligen Geist in sich, haben eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und es ist schön, und ich habe das gemerkt, ihr habt euch an Tischen unterhalten, das, was sie in der Apostelgeschichte gemacht haben. Ihr habt euch über die Taten Gottes in eurem Leben unterhalten. Und ihr seid in der, ich hatte etwas kurze Zeit dafür angesetzt, und es war letztlich doch eine gute halbe Stunde oder noch mehr, wo ihr zusammengesessen und euch unterhalten habt. Und ihr seid gar nicht fertig geworden damit, dass ihr euch berichtet habt, was Gott in eurem Leben getan hat. Und ihr habt gemerkt, dass ihr das so wenig macht. Ihr redet über Gott und die Welt, also über banale Sachen, sage ich mal. Wohl mehr, aber das, was wirklich wesentlich ist, das ist oft nicht in eurem Mittelpunkt. Und es wäre gut, wenn 1, 2, 3 oder vielleicht auch 4 von euch, also Männer und Frauen, heute bereit sind, etwas weiterzugeben. Bei der Gebetsgemeinschaft war das so, da haben, glaube ich, erst mal 5 Frauen gebetet und dann habe ich gesagt, jetzt müssen mal ein paar Männer beten. Ich merke manchmal, Männer sind in den Gemeinden unterrepräsentiert, oft auch sprachloser als Frauen. Schade. Und ich möchte euch Männer, da sitzen ein paar, ja, herausfordern, doch zu gucken, was hat Gott denn in eurem Leben getan. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, darüber zu reden. Jonathan sagte gestern, es hat etwas mit unserer Kultur zu tun, dass wir uns gar nicht trauen, noch nicht einmal in der Gemeinde. Wir sehen etwas, haben etwas auf dem Herzen, wir trauen uns noch nicht mal zu einem Bruder, einer Schwester, die uns vom Geist her nahe sind, den anzusprechen und zu sagen, du, ich habe was auf dem Herzen, oder ich habe den Gedanken, ich sollte mal für dich beten. Wir müssen gar nicht alles voneinander wissen, aber wenn Gott uns Impulse gibt, sollten wir denen folgen. Gibt es jetzt schon jemand, der sagt, ich möchte was erzählen von gestern? Der Dirk kommt zu spät, der hat das alles nicht gehört. Also, ich werde zwischendurch nochmal fragen. Ihr habt einfach Zeit, ja, da ist so ein Mikrofon, das kriegen wir alles geregelt, das zu machen. Gut, jetzt haben wir im Moment da nichts. Der Heilige Geist und die Welt ist heute das Thema. Wir hatten auch das Thema der Geist Gottes in dir, der Geist Gottes in der Gemeinde, und heute ist das Thema der Heilige Geist in der Welt. Jetzt gucke ich mal, ob das klappt. Da hinten ist ein ganz anderes Bild. Okay, das kann ich nicht sehen. Alles klar, das kriegen wir aber hin. Ich möchte erinnern an den letzten Gottesdienst. Da hat Jonathan gepredigt und ich fand das sehr eindrücklich, weil es so eine gute Vorbereitung auf gestern war. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist haben vereinbart, dich zu retten und dir ein neues Leben zu schenken. Das Werk Gottes für dich und das Werk Gottes in dir. Jesus hat sein Werk Gottes für dich am Kreuz erreicht. Und er ist auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Dort sitzt er jetzt zu Rechten Gottes, aber hier und heute tut er sein Werk in dir. Ihr seht das alles. Aber ich bitte euch einmal, darüber nachzudenken, dass es stimmt. Du sitzt da auf deinem Platz, da in deinem Herzen, so sagen wir das ja, oder in dir, ist er am Wirken. Der tut etwas in dir. Und ich glaube, das ist etwas, was uns oft aus dem Sinn geht. Wir sind Christen, wir sind daran gewöhnt, wir sind wiedergeboren, wir sind kennen die Bibel und tun dies und das, aber dass Gott wirklich in uns und durch uns aktiv ist, das, glaube ich, geht uns oft abhanden, dieses Denken daran. Gestern haben wir, genau, uns mit dieser Geschichte Gottes mit der Menschheit und besonders auch mit Israel befasst. Gottes Gegenwart im Tempel. Dann kam Jesus und er bezeichnet sich selbst als der Tempel Gottes. In Christus war die ganze Fülle der Gottheit vorhanden. Ja, jetzt ist aber weggegangen. Man kann sich vorstellen, wie wäre das gewesen, wenn dieser Jesus auf der Erde geblieben wäre? Wären wir alle auch noch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Ja, aber wenn Jesus geblieben wäre, was wäre dann anders? Jesus konnte sich nach der Auferstehung, ja, dann war er jetzt hier und dann war er da und ja, das wäre doch cool. Wäre dann heute Morgen wäre er vielleicht in Schleswig-Holstein, würden wir 100.000 Leute zusammenbringen, dann predigt er da mal und macht noch ein bisschen Einzelgespräche, aber mit wie vielen Leuten könnte er denn reden? Dann ist er vielleicht heute Abend in Neuseeland oder wo auch immer, wo dann wieder Tag ist. Also ich glaube, Gott hat sich das cool ausgedacht, dass er sagt, ich habe einen anderen Leib auf der Welt. Und das sind wir unter anderem. Mit all den, angeblich sollen es ungefähr über 1 Milliarde Menschen sein, die Christus in ihrem Herzen haben, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, jetzt aktuell auf der Welt und die überall auf der Welt dafür da sind, Christus zu repräsentieren und sein Reich zu bauen. Welche Auswirkungen hat es denn in dir, dass Christus in dir lebt? Darüber haben wir gestern auch gesprochen und auch über Gottes Gaben an die Gemeinde. Gut, zack, okay. Ich möchte mit euch einige Verse aus dem Johannesevangelium Kapitel 16 lesen und an dieser Verse nochmal schauen, was möchte Gott uns denn damit sagen? Welche Wirkung hat der Heilige Geist? Und wozu sind wir denn auch aufgerufen? Jesus sagt, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. 3,5 Jahre waren die Jünger, die engsten Jünger, mit Jesus verbunden und es war eine Herzensbeziehung zwischen ihnen und Jesus entstanden. Und ich habe gestern auch darüber gepredigt, dass die Geschichte des Heiligen Geistes mit dir eine Liebesbeziehung ist. Eine Wohngemeinschaft. Er kommt in unser Herz und wohnt in uns. Und dann haben wir auch darüber gesprochen, was macht er denn eigentlich in dieser Beziehung? Und das ist so gut, darüber nachzudenken. Jesus ist gegangen, mit dem sie gekommen sind, aber er ist wiedergekommen in dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist und hat eine Beziehung mit uns gemacht, die enger ist, die zum Beispiel als meine Beziehung zu meiner Frau. Und das ist bei euch auch so. Ich hoffe, das ist so. Es ist eigentlich logisch. Etwas, was in dir ist, ist dir näher als jemand, der neben dir ist. Er ist dir immer nah. Auch wenn du nachts aufwachst und denkst, was ist hier jetzt los, was mache ich, kannst du mit dem Heiligen Geist kommunizieren. Dein Mann liegt so vielleicht neben dir und schnarcht oder deine Frau, ja, und du störst dich daran, aber du kannst mit dem Heiligen Geist über das reden, was dich beschäftigt. Und das ist sowas Geniales. Und dann, weil die Jünger diese Traurigkeit haben, weil Jesus, der neben ihnen, bei ihnen ist, weggeht, sagt er, ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand, andere übersetzen Fürsprecher, Helfer oder auch Tröster, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Offenbar war es nicht möglich, dass Jesus bleibt und der Heilige Geist kommt. Als Jesus hier war, war der Heilige Geist beim Vater. Dann die beiden im Himmel. Jetzt sagt Jesus, ich bin hier, aber ich gehe und der Heilige Geist kommt. Warum das so ist? Es ist so. Dann sagt Jesus, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Hier geht es darum, was der Heilige Geist in der Welt tut. Dann können wir sagen, was ist denn Sünde? Ich werde noch mal etwas mehr von dem Ingolf Elzel erzählt, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er war ein paar Jahre, ich glaube 10 Jahre Präses vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Danach war er ein paar Jahre auch Leiter der Bünde der europäischen Pfingstgemeinden. Und der hat ein Beispiel erzählt, wo er auf einer Reise war, musste abends irgendwie in Bukarest sein und fliegt los von Hamburg, wo auch immer. Sein Flug hatte Verspätung, er bekommt den Anschlussflug nicht und wartet dort. Und die Maschine, die dann noch pünktlich kommen könnte, ist schon besetzt. Er ist auf Platz 21. Er wartet und wartet und wartet. Platz 20, die 20. Position, kriegt noch einen Platz. Und er sitzt da und betet. Denkt, was ist denn nun los? Und dann kommt jemand vom Bordpersonal und sagt, einer von uns ist nicht gekommen. Einer von dem Bordteam, Service-Team. Wir haben noch einen Platz für Sie. Dann setzt er sich dahin neben jemand, die dort auch für den Service zuständig ist und sich begrüßt, und das war alles. Dann sitzen sie da, und nach einer Zeit fragt ihn die Frau, darf ich Sie mal was fragen? Ich dachte, ja, wer sind Sie? Und hat er sich vorgestellt, ja, ich bin Ingolf Else. Was machen Sie? Ich bin Pastor. Aha, sagt sie, deswegen fallen mir meine Sünden alle ein. Cool, oder? Aber ist das hier mit Sünde gemeint? Also es ist interessant, es gibt ja auch andere Geschichten von Erweckungspredigern, wie Charles Finney zum Beispiel, sind die mit einem Zug ganz langsam durch einen Ort gefahren, an einer Kneipe vorbei, der Bahnhof oder irgendwas war an den Gleisen kaputt, und die Leute in der Kneipe fallen auf die Knie und bekennen ihre Sünden und kehren um zu Gott. Können wir uns das vorstellen, dass dieser Gott, dieser heilige Gott in uns lebt und andere von Sünde überführt? So, jetzt machen wir weiter. Queen. Der Heilige Geist. Hier hat Jesus nochmal erklärt, worum es eigentlich bei diesem Thema Sünde geht. Und da geht es auch darum, das hat was mit uns zu tun. Unsere Aufgabe ist es, mit dem Heiligen Geist der Welt deutlich zu machen, dass sie in Sünde sind, wenn sie Christus nicht als Retter akzeptieren. Die Leute haben immer so ein moralisches Verständnis. Ach, du bist Christ, gehst in die Kirche, darf ich ja das und das nicht machen. Nein. Ja, wir leben anders. Ja, natürlich. Und das ist gut so, dass wir anders leben. Aber die eigentliche Sünde, die eigentliche Trennung von Gott, das ist ja das, der Begriff der Sünde ist, dass Menschen von Gott getrennt sind und ihr Lebensziel verfehlen. Die eigentliche Lebensziel-Verfehlung eines jeden Menschen ist, dass sie nicht an Christus glauben. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann ist er dafür da, den Menschen das deutlich zu machen und ihnen die Chance zu eröffnen, dass sie zu Christus kommen. Wir sollten Werbeträger sein, mit dem Heiligen Geist zusammen Menschen an das Herz Jesu zu ziehen und sagen, kommt. Er vergibt dir, du musst nur kommen, dein Leben ihm geben, dann bist du gerettet. Dann ist deine Schuld vergeben. In Christus ist alle Schuld vergeben. Es ist unfassbar. Und wir sind berufen, mit dem Heiligen Geist diese Botschaft zu verkündigen. Gestern zum Schluss habe ich gesagt, es geht nur, wenn wir Menschen lieben. Wenn wir Menschen nicht ansehen mit dem Blick auf ihre Sünden, wir können das so gut. Wir sind so trainiert, die Fehler der anderen zu sehen, auch in der Gemeinde leider auch oft. Die Fehler der anderen zu sehen und nicht das Herz, was für Gott schlägt oder was gerettet werden soll. Das zweite ist, dass der Heilige Geist die Welt überführen wird von Gerechtigkeit, aber weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Was ist damit gemeint? Hier geht es um Jesus. Musste Jesus überhaupt sterben? Ist eine Diskussion in der theologischen Welt, in der westlichen Welt zumindest, wo man sich mit solchen Themen beschäftigt und weggeht von dem, was Christus eigentlich gesagt hat. Da geht es darum, wenn wir an einen barmherzigen Gott glauben, dann braucht er doch nicht so ein komisches Opfer. Christus war gerecht. Und in den ganzen Gerichtsverfahren, die er durchlaufen ist, man hat ihn ja von einem zum anderen geführt, hat niemand seine Schuld nachweisen können. Seine Schuld war letztlich, dass er bekannt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und dann haben sie gesagt, das ist Gotteslästerung, das darf nicht sein, aber er hat die Wahrheit gesagt. Dann haben sie ihn zu Pilatus gebracht, der hat auch nochmal alles gecheckt, hat gesagt, das, was ihr jetzt meint, ist doch kein todeswürdiges Begehen. vergehen. Und er hat trotzdem das Todesurteil gefällt, weil es politisch opportun war, damit er keine Nachteile hatte. Die Gerechtigkeit aber liegt auch darin, dass Jesus deutlich gemacht hat, wenn ich zum Vater gehe, wenn ich auferstehe, ist das ein Zeichen, dass ich sündlos bin, dass ich gerecht bin. Seine Gerechtigkeit hat ihn dahin gebracht, dass er sagte, ich kann mein Leben geben, es aber auch wieder nehmen. Wir haben einen Gott, der sein Leben, sein gerechtes, gutes Leben für uns hingegeben hat. Und von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Gericht, wir können an das jüngste Gericht denken, ja, wenn alle Menschen einmal vor Gott stehen. Und gibt's ja verschiedene Theologien, auch in den verschiedenen Denominationen darüber. Aber hier geht es um den Teufel, um den Satan, der Fürst, als Fürst dieser Welt bezeichnet wird. Und dass Jesus, der Gerechte, den Tod überwunden hat, hat er den Satan gerichtet. Er hat ihm die Macht über den Tod genommen. Deswegen können wir auch glauben, dass unser Leben unkaputtbar ist. Unser Leben ist in Christus geborgen. Und auch wenn wir alt werden und leiden und sterben, werden wir nicht sterben, sondern unser Geist wird mit Christus verbunden werden. Bleiben. Christus sagt, ich kann mein Leben geben, aber es kann mir wieder nehmen. Er gibt es, um den Satan zu richten. Was für eine Gnade. Der diese Welt beherrscht hat. Und wo es keine Gnade gab. Beim Satan gibt es keine Gnade. Wenn wir die Kriege ansehen, wie grausam sie sind, und wir merken auch die Entwicklung dessen, was wird auch kaum drüber gesprochen, was auch jetzt in der Ukraine passiert, dass offenbar auch Chemiewaffen eingesetzt werden. Es ist immer noch nah bei, aber wir gucken gar nicht mehr hin und uns beschäftigen auch andere Sachen und die Welt. Und da merken wir, wie bösartig der Satan ist. Der ist zutiefst bösartig. Aber wenn wir die Sünde überwunden haben, dass wir nicht an Christus glauben, sind wir gerettet, sind wir gerechtfertigt mit Christus. Und dann können wir erleben, dass der Satan keine Macht mehr über uns hat. Wir können das in der Apostelgeschichte sehen, die Leute haben sich bekehrt, Tausende haben sich bekehrt, wurden mit Heiligem Geist erfüllt und es gab eine Verfolgung für die Gemeinde. Dann als Zeichen dessen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet war, die Jünger wurden zum Teil, Petrus und Johannes und wer noch immer, wurden ins Gefängnis geworfen. Die Gemeinde betet und die Gefängnistüren öffnen sich und die können rausgehen wie freie Leute. Wenn der Satan noch Macht gehabt hätte, hätte das nicht passieren können. Und wir wissen auch, dass es in unserem Land viele Leute gibt, die den Teufel anbeten. Aber gegenüber der Gemeinde haben sie keine Macht. Ich weiß nicht, wie groß diese Gemeinde ist. Es sollen auch da satanische Gemeinden, große Gemeinden geben. Und gestern erzählte mir jemand, der an der Supermarktkasse da oder vorgestern jemand gesehen hat, die war voll tätowiert mit diesen ganzen Satanzeichen. So Menschen, die sich ihm hingegeben haben und für die das Evangelium auch gilt. Es gilt, weil der Satan besiegt ist. Er gibt kein Leben, aber Jesus gibt Leben. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch nicht nicht mit Furcht durch dieses Leben gehen, sondern dass wir auf das uns beziehen, was Christus für uns getan hat. Wir können stolz sein auf das, dass er in uns lebt, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er uns liebt, weil wir verbunden sind mit dem Herrn der Herren, mit dem König der Könige. Dann sagt Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen und ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Offenbar war der Arbeitsspeicher, der Jünger, der war voll an der Stelle. Mit alles, was sie mit Jesus erlebt haben und das, was er ihnen jetzt noch gesagt hat. Und Jesus sagt, ich könnte euch noch viel mehr sagen. Aber ihr könnt es nicht ertragen. Aber der Heilige Geist wird mein Werk fortsetzen. das, was wir erleben, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einladen, uns in unser Leben, ihn in unserem Leben integriert haben, dann wird er uns lehren. Im Gegensatz zu den Jüngern haben wir auch die ganzen Berichte über die Geschichte mit Jesus, die vier Evangelien. Wir haben die Briefe, wir haben alles, was im Wort Gottes steht. Und ich habe es oft erlebt und ich weiß, es geht auch anderen so, wenn Menschen zu Jesus kommen, ihr Leben ihm geben, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, auf einmal redet das Wort Gottes anders. Es ist, als würde der Heilige Geist in uns das erklären, was hier drin steht, ohne dass wir eine theologische Ausbildung gemacht haben. Wer hat sowas schon erfahren von euch, erlebt? Also gestern waren es einige, die sagten, so ist es mir gegangen. Und es ist gut. Und wenn du es nicht kennst, dass du einfach betest oder kommst zum Gebet und sagst, ich will das erfahren, dass Gott mich persönlich lehrt und unterweist. Und dann sagt Jesus, er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, denn was er hören wird, wird er reden. Was er hören wird, wird er reden. An anderer Stelle sagt, er wird aus dem Meinen nehmen. Der Heilige Geist nimmt das, was Christus zu Christus gehört. Und dann sagt er, der Vater hat es mir gegeben. Alles kommt vom Vater. Dann hat es Christus gegeben. Und wir haben eben gehört, die ganze Fülle Gottes war in Christus. Die ganze Fülle Gottes. Und Jesus gibt es weiter an den Heiligen Geist. Und das heißt, er gibt es weiter an seine Gemeinde. Die Gemeinde wird auch bezeichnet als der Leib Christi auf dieser Welt. Er ist der Kopf und das, was ab hier ist, bis unten, ist der Leib Christi. War auch gestern ein Thema, wo jemand sagte, ich müsste doch das und das tun. Aber der Apostel Paulus bei seiner Lehre über die Geistesgaben macht auch deutlich, jeder hat Gaben bekommen oder eine Gabe bekommen, aber die ist unterschiedlich von dem, was der andere bekommen hat. Und er vergleicht das mit den Organen. Wenn jemand das Auge ist, hat er eine andere Funktion, als wenn jemand die Hand ist. Oder der Fuß oder das Bein. Und das kann uns total entspannen, dass wir wirklich dahin kommen zu wissen, ja, der ganze Leib repräsentiert Christus auf dieser Welt. Und es ist wichtig, dass wir zusammenstehen und dass wir uns lieben und auch annehmen, so wie wir sind, mit unseren unterschiedlichen Gaben, um die Welt um uns herum zu segnen, um uns gegenseitig zu stärken. Das Kommende wird er euch verkündigen. Es ist gehört zu Gottes Wesen, dass er die Menschen, die zu ihm gehören, vorbereitet auf das, was kommt. Die erste Prophezeiung war, wann? Wann kam die erste Prophezeiung Gottes? Noch im Paradies, genau. Ja, da steht zum Beispiel, dass Jesus der Schlange den Kopf zertreten wird. Dass Jesus den Feind richten wird. Darüber haben wir eben gesprochen. Das war ganz unmittelbar nach dem Sündenfall. Gott sagt uns, was kommen wird. Und die ganzen Prophetien, die auch im Alten Testament schon sind, viele von denen sind eingetreten. Und ich möchte mit euch noch eine andere Geschichte gleich, aber jetzt bin ich etwas zu schnell, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Zack, das habe ich eben schon besprochen, ohne dass ich es euch gezeigt habe. Diese Einheit zwischen Heiligem Geist, der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen. Er wird von dem meinen nehmen und euch verkündigen. Und dann sagt Jesus, alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von meinem nimmt und euch verkündigen wird. Wir sehen die Einheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir zu Jesus reden, tun wir das durch den Heiligen Geist. Wenn wir zum Vater reden, tun wir es durch den Heiligen Geist und durch Jesus kommen wir zum Vater. Durch Jesus sind wir heilig gesprochen. Durch den Heiligen Geist sind wir mit Gott verbunden. Der Heilige Geist vermittelt uns die Geheimnisse Gottes. Die Überschrift möchte ich euch auch nochmal erklären. Wenn wir wirklich bedenken, wer ist wirklich wertvoll auf der Welt? Da sagte jemand, der Heilige Geist ist die wertvollste Person auf der Welt. Und ihn zu kennen, ist das Wichtigste, was uns angeht, weil er uns Christus groß macht. Weil er uns in die Geheimnisse des Himmels einführt. 1. Korinther 2, Vers 10 steht, uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und im Römer 8, Vers 27 steht es, und das lohnt sich auch, dieses Kapitel einmal zu lesen im Hinblick auf die Wirkung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Was tut er? Da steht, und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Da ist beschrieben, dass wir oft gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Und ich weiß nicht, ob es euch manchmal wirklich so geht. Ich kenne das. Ich weiß um eine Not, auch um eine persönliche Not, und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja, wenn Menschen in anderen Sprachen sprechen können, ist das manchmal hilfreich, das zu tun. Manchmal hilfreich, Psalmen zu beten. Aber hier steht es, dass der Heilige Geist, der genau weiß, was in uns ist, der uns besser kennt als wir selbst, unser Mitbewohner in unserem Herzen kennt uns besser als wir selber. Und der tritt vor Gott für uns ein. Und Gott weiß, dass das, was der Heilige Geist dort vor ihm ausdrückt, mit Flehen und Seufzen, Gott versteht das. In uns ist sein Anwalt, ist sein Fürsprecher. Das ist sowas von tröstlich. Und der Heilige Geist führt die Unterweisung Jesu fort. Im Psalm 119 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Wir haben ja oft Lieblingsbibelstellen oder sagen, Altes Testament lese ich lieber gar nicht, verstehe ich gar nicht. Aber es ist gut, sich daran zu trauen. Und wenn man es selber nicht kann, mal sich Hilfe zu suchen. Vielleicht mal ein Seminar online, wie auch immer, zu suchen, um da reinzutauchen, dass die Summe dessen, was Gott uns offenbart hat, die Wahrheit ist. Im 2. Timotheus 3 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Mit anderen Worten, das, was Gott uns offenbart hat und was uns der Heilige Geist erklärt hat, ist notwendig, damit wir aktiv werden. Ja, wir sind nicht berufen, unser Christsein zu beschränken auf diese schöne Zeit am Sonntagmorgen. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Aber es ist ein kleiner Teil unseres Lebens. Gott hat dir eine Gabe gegeben oder mehrere oder ein Amt. Darin sollst du leben, darin sollst du wachsen. Amen? Gut. Der Heilige Geist verkündet das Kommende. Wenn wir in die Bibel gucken, dann kennen wir das, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, ein sehr eindrückliches Bild dessen, was Gott vorhat. Manche lesen die Offenbarung nicht gerne, weil da ja so viel Gericht zum Ausdruck kommt. Ja, stimmt. Dann gibt es die Lehre über die Entrückung. Dann gibt es viel prophetisches Reden in der Kirchengeschichte, und der Ingolf Elze, von dem ich eben schon kurz gesprochen hatte, hat einmal 2006, vor 18 Jahren, er war damals Leiter der Europäischen Pfingstbewegung, zu der 38 Länder gehören, hat die Leiter gefragt, wie hat Gott in euren Bünden prägend gesprochen, nachhaltig prägend, deutlich prophetisch gesprochen. Und da kamen ganz viele Prophetien, auch über die Endzeit, und er hat eine rausgenommen, die möchte ich mit euch teilen heute. Geht um eine Gemeinde in Valdres. Warte mal, ja, jetzt guck dir das an. Genau. Geht um eine Gemeinde in Valdres in Norwegen im Jahre 1968. Hier zurückrechnen sind es 56 Jahre, wenn ich genau gerechnet habe. Ja, genau. Vor 56 Jahren hatte eine 90-jährige Frau. Cool, oder? Gott redet, egal wie alt du bist. Gott redet, egal wie alt du bist. Und diese Frau war offenbar prophetisch begabt, eine wache Christin. Ich möchte wach bleiben, bis ich sterbe, vor Gott, mit Gott. Und ihr Pastor Manuel Minos hat dieses prophetische Reden festgehalten. Der Ingolf hat das geprüft, nochmal nachgefragt. Und ich gehe das mit euch einmal durch, was da alles berichtet wird. Genau, jetzt muss ich nur gucken. So, ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg ausbricht. Mögt ihr sowas hören? Nicht. Ich mute es euch zu. Es ist wichtig. Es ist wichtig, die Offenbarung zu lesen. Die Offenbarung, am Anfang der Offenbarung steht glücklich. Glücklich, wer dieses Wort hört und bewahrt. Und es ist an Christen geschrieben. Wir Christen müssen unsere Augen aufmachen und bewusst sein, dass wir in einer geistlichen Welt, anderen geistlichen Welt leben als die Welt um uns herum. Wenn wir das nicht verstehen, sind wir immer so halb hier und ein bisschen dort. Ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Das heißt, sie hat es so deutlich gesehen, als wäre es wie ein Film, so verstehe ich das. Und Ingolf sagte dazu, als er das kommentiert hatte, das ist eine fortgeschrittene Art, prophetisch Dinge wahrzunehmen. Ja? Und wir sind gestern mit den Geistesgaben nicht so weit gekommen. Es sind ja Gaben, die Gott aus seiner Welt gibt, aus seiner Gegenwart in die Herzen von uns Christen. Und wir sind oft so weit weg davon, weil wir so im Natürlichen gefangen, beschäftigt sind. Wir begnügen uns mit der Rettung oft. Aber Gott hat mehr für uns. Und ich glaube, Gott will sein Volk auch in Ratzeburg vorbereiten, dass wir auf diese andere Ebene kommen. Und in diesem Bereich der Gewissheit, es gibt einen Gott, der Macht hat. Und einen Gott, dessen Verbindung mit uns viel stärker ist, als das, was alle Welt um uns herum tut. Dieses Wissen, dass der Feind gerichtet ist. Ich glaube, das wollen wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Wir leben ja auch in einer Welt, die, es geht uns ja eigentlich gut. Im Gegensatz zu vielen Millionen Christen in anderen Ländern, denen es aufgrund ihres Glaubens nicht gut geht. Diese 90-jährige Frau sagt, ich sah die Welt als Globus und in Europa ein Land nach dem anderen aus Skandinavien und dann Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Und das in vier Wellen. Was beeindruckend ist, dass es so konkret ist. Die erste Welle, bevor Jesus wiederkommt. Okay, warte mal. Jetzt. Und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West und es wird ein langer Frieden sein. Okay, wann fing dieser Frieden an? Wer ist älter als 80? Wer hat noch Krieg erlebt von euch? Hallo? Keiner älter als 80 hier? Keiner, du hast Krieg erlebt. Du hast noch als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sowas gab's nie vorher in Europa. 80 Jahre Frieden gab es vorher nicht. Und mittendrin, es war zwar dieser sogenannte Kalte Krieg, und es war so, dass zwischen, wer war das, Khrushchev in Russland und Nixon, glaube ich, in Amerika, die waren schon, das war höchst angespannt. Und viele Leute haben damit gerechnet, jetzt explodiert das bald. Und in dieser Zeit kriegt diese Frau diese Prophetie und sagt, es wird ein langer Frieden sein. Und es ist ja seitdem nochmal, es war ja der Zweite Weltkrieg, war gerade 23 Jahre her. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir erleben hier. In dieser Friedensperiode wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet. Es ging ja richtig los nach 1990 oder 89, nachdem die Mauer gefallen ist, die Sowjetunion zusammengebrochen ist und alle seiner Welt dachten, gleich kommt der Weltfriede, wo überall Friede ist. Wir brauchen gar nicht mehr, wir brauchen keine Rüstung mehr. Interessanterweise ist das ja heute, seitdem die Ukraine jetzt überfallen wurde vor 2 Jahren, auf einmal das Gefühl, das ist anders. Das ist nicht mehr so. Und dann steht da, wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der dritte Weltkrieg ausbricht. Erinnert ihr euch, dass unser Bundesverteidigungsminister vor wenigen Wochen gesagt hat, wir müssen kriegstüchtig werden? Und wir merken, also wenn ich das jetzt heute lese, und ich habe es vor Jahren schon mal gelesen, und die Welt hat sich in dieser Zeit so doll noch geändert. 2014 hat Russland ja die Ukraine vereinnahmt und es wurde so hingenommen. Dann steht da, Der Dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Jetzt rechnen wir damit, dass Putin vielleicht doch mal auf den Knopf drückt. Oder? Ich glaube auch, dass gut, unser Bundeskanzler auch deswegen manche Dinge nicht tut, weil er ihm gesagt hat, wenn du das machst, dann mache ich was. Also das ist ja heute auch psychologische Kriegsführung ganz viel. Und der Ingolf sagte in einer Predigt, könnt ihr auch gerne im Internet nachlesen, auf YouTube, dass Pastoren ihn angesprochen haben 2014, als die Ukraine vereinnahmt wurde, die Krim vereinnahmt wurde, bricht jetzt der Zweite Weltkrieg auf. Und Ingolf sagte, nachdem, wenn ich diese Prophetie für ernst nehme, nein, unerwartete Seite ist was ganz anderes. Wer rüstet denn auch stark auf? Wer ist denn gegen Israel eingerichtet und sein Volk? Iran? Und wir wissen, dass im muslimischen Bereich in der Lehre des Koran ein zutiefst antijüdisch, antichristliche Lehre ist. Der Apostel Johannes sagt, wer leugnet, dass Christus, dass Jesus der Messias ist, ist ein Antichrist. Es gab damals schon ganz viele, aber in dieser Religion hat sich das manifestiert. Der Koran sagt, Jesus war ein Prophet, aber er ist nicht der Retter, er ist nicht der Heiland, er ist nicht der Sohn Gottes. Man könnte schon denken, dass im Nahen Osten dort auch in der Form stark aufgerüstet wird. Der Iran macht das ganz bewusst und niemand tritt wirklich dagegen an. Jetzt waren sie alle empört über die 300 Raketen und Drohnen. Aber man merkt, wie schnell das alles wieder abflacht und die Geschäfte gehen weiter. Und es ist gut, wir müssen uns nicht empören darüber. Es ist so. Und ich merke auch, wie oft ich mich aufrege. Aber wir brauchen uns nicht aufregen, weil das ist, wie es ist. Und wir leben aber in einer Welt, die verbunden ist und die unkaputtbar ist. Für den Feind ist die Welt, in der wir mit Christus sind, nicht erreichbar. Die zweite Welle ist eine geistliche Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz, Evangelium und Buße und Besserung hören. In dieser Woche war in den Nachrichten eine Anzahl von 300.000, glaube ich, genannt worden, Kirchenmitgliedern, die die evangelische Kirche, ich glaube, im letzten Jahr verloren hat. Und wir merken, wie viel Gleichgültigkeit eben gegenüber dem Wort Gottes ist. Und warum lese ich euch das vor? Ich möchte, dass wir, und ich glaube, das ist immer das Ziel von Prophetie, uns deutlich zu machen, zu gucken, was ist denn? Wie ist wirklich die Situation? Und wenn der Heilige Geist zu dir sagt, in deinem Leben ist etwas nicht in Ordnung, du solltest etwas ändern, dann ist es immer ein Appell, komm an mein Herz. Komm, lass dich neu mit Gott verbinden. Kehre um. Kehre um, lass Dinge, die sündig sind. Wenn du lügst oder stiehlst oder betrügst, wo auch immer, oder Pornografie liebst, was auch immer, dann kehre um. Suche Hilfe, suche Gott und kehre um. Ich lese das auch deswegen vor, weil wir das ja sehen, es ist so und Gott hat es der Gemeinde offenbart. Und er tut es, um uns aufzurütteln. Es sind ein paar junge Leute, junge Männer, cool, dass ihr da seid. Die Bibel sagt, wenn du jung bist, genieße das Leben. Freue dich über die Kraft, die du hast. Aber sündige nicht dabei. Wenn du gerne eine Frau heiraten willst, dann bleib, die Bibel sagt, keusch. Bleib nüchtern. Lass es sein mit Pornografie. Lass es sein mit kurzen Sexbegegnungen. Auch wenn die Frauen dich vielleicht mögen, du schick bist. Ja, das ist cool. Aber bleib bei Jesus. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann gib ihm heute dein Leben. Ja. Stattdessen kommt ein Ersatz. Ein Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Und wir müssen gucken, also wir sind ja in einer Welt, in einem Land, wir sind reich. Wir sind reich. Viele von uns verdienen mehr, als sie brauchen. Viel mehr, als sie wirklich brauchen, um Essen, Trinken, Kleidung und Wohnung. Und wenn jemand Hartz Bürgergeld bekommt, hat er Wohnung, Essen, Trinken auch genug. Also davon kann man leben. Aber uns Christen sollte es mehr um das gehen, was Gott denn will. Wir sollten lernen, abzugeben. Wir haben gestern darüber gesprochen, über das Beispiel von dem Cornelius, diesem römischen Hauptmann, ein Heide, der den Gott Israels liebte und den Armen in Israel Geld gab, um sie zu versorgen. Und Gott hat das gesehen. Gott hat das gesehen. Ich glaube nicht, dass hier bei euch ein Wohlstandsevangelium gepredigt wird, aber in vielen Ländern der Welt wird es leider gemacht. Wenn du glaubst, wirst du reich. Und das gerade in Ländern, wo die Leute arm sind. Und das ist eine Falle. Dass Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen leerer werden, das merken wir. Passiert auch in einigen und vielen Freikirchen. Und unser Herz sollte dafür schlagen, zu suchen, Gott, was hast du vor? Da hinten sind noch ganz viele Stühle und hier ist es auch noch ungefähr die Hälfte frei. Wie cool wäre das, ihr hättet in 5 Jahren die Kirche voll und die Stühle ständen hier. Und dann vielleicht später macht ihr 2 Gottesdienste. Gott will in dieser Zeit, die nicht mehr lange ist, bis Jesus wiederkommt, Menschen retten. Das ist immer noch sein Herzschlag. Aber er möchte auch, dass unser Herz bereit ist und auf ihn fokussiert ist. Andererseits werden mit Millionenaufwand Prestigebauten errichtet, statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser erobern. Auch das können wir sehen. Die Kirche Notre Dame in Paris ist abgebrannt. Große Trauer. Große Trauer. Jetzt wird sie wieder aufgebaut und wieder eingeweiht und alle werden es feiern. Als was? Als was wird das gefeiert? Als Kulturdenkmal, genau. Es hat mit Gott nichts zu tun. Und diese Kirche haben sicher einmal Leute gebaut, um zu zeigen, wie schön und groß und herrlich Gott ist. Ob man das braucht, ich glaube, man braucht es nicht, weil in vielen Ländern die Leute so arm sind, dass sie freuen, sich zu versammeln. Und die erste Gemeinde war im Tempel, der ist dann sogar auch noch abgerissen worden, haben sich in den Häusern getroffen. Und in Sri Lanka, da treffen sich in den Dörfern, die haben gerade ein Dach, dass der Regen nicht reinkommt und die Sonne nicht reinkommt. Da ist es auch immer warm, aber die brauchen nicht unbedingt Kirchen. Und wo es große Kirchen gibt, da gibt's dann auch wieder komische Sachen auf einmal, wo die Leute abgelenkt werden vom eigentlichen Evangelium, von Christus. Und Menschen erhöht werden. Das ist leider auch so. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und wir merken, wie schnell das geht. Also wenn man die Kirchenaustrittszahlen in Deutschland sieht, das ist ja richtig eine Steilkurve drin. Und wenn man mit Leuten redet, die da drin sind, die sagen, es wird so viel Geld investiert, um alle möglichen Dinge zu machen, aber nicht mehr, um die Kirchen und Gemeinden zu stärken. Das ist traurig. Die dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Es war 1968, da war das auch noch, glaube ich, verboten. Auch in Deutschland war das, glaube ich, damals noch verboten. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein und man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und geduldet werden. Und das ist das, wie es heute ist. Braucht man gar nicht zu kommentieren, es ist so. Und auch wenn man Zeitungen liest, auch konservative Zeitungen, da wird dann auch über alles mögliche Sexpraktiken und Ehebruch gesprochen und was der Vorteil davon ist. Es ist so normal geworden, aber das ist geschrieben worden von dieser Frau und empfangen worden vor über 50 Jahren. Auch die Sünde des Widernatürlichen, damit ist Homosexualität gemeint, wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben. Fernsehen gab es in Norwegen erst seit 1968. Interessant, gerade ist es gekommen und dann sagt sie, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Ich kenne jetzt keine Statistiken darüber, aber es ist interessant, wenn man sich die Fernsehprogramme sieht. Es gibt abends kaum andere Dinge als Krimis oder ja Kochsendungen gibt es noch, gibt es aber eher und dann Unterhaltungssendungen. Aber und wenn man dann in Free-TV guckt, da bin ich jetzt nicht, aber Gewaltsendungen sind sowas von präsent. Und wenn man dann an das Internet noch zusätzlich denkt, das ist so chaotisch. Und ich sprach kürzlich mit unserem Nachbarn auf dem Campingplatz, der sagte, wenn er da manchmal zu Fußballspielen, der ist bei der Bundespolizei gewesen, bei Fußballspielen zwischen diesen Fangruppen sein muss, es war wie Krieg. Gewalt und Gewaltausübung, das war so präsent, mitten in unserem Land. Die Leute werden das nachmachen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Und die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Interessant, eine 90-jährige Frau im Jahre 1968. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden zu sehen sein, das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Und dann steht da noch, es gab damals einen Paragraphen dagegen in Norwegen und es durfte bei uns auch nicht gemacht werden. Da gab es eine starke Zensur. Heute wissen die Politiker ja gar nicht mehr, was Zensur ist. Und wir merken das an der ganzen Spannung in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Hier in Deutschland können die Leute mit der Bibel auch öffentlich machen, was sie wollen, aber mit dem Koran dürfen sie es nicht mehr. Da haben sie Angst, dass etwas passiert. Und hier geht's aber um ganz andere Dinge. Dinge, die für uns Menschen so wertvoll sind, so besonders von Gott geschenkt, wird so in einer Art und Weise ausgebreitet. Und in den wenigen letzten Jahren sind ja so viele Gesetze auch gelockert worden. Aktuell soll ja der Paragraph 2018 ganz abgeschafft werden, dass die Tötung oder Ermordung von Kindern im Mutterleib erlaubt wird. Ziemlich lange. Und das Leben eigentlich erst beginnt, wenn es geboren ist. Erschreckend. Und dass es einen Gott gibt, dem das zuwider ist, das wissen wir. Aber die Welt will es nicht wissen. Und hier ist ja nur eine Feststellung, dass es so ist, wie es ist. Und vorhergesagt, der Heilige Geist hat das Kommende gezeigt. Und es ist gut zu wissen, dass es ein Gott ist, der schon weiß, was bis jetzt gekommen ist, aber der weiß, was auch kommen wird. Die vierte Welle. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Das hat sie 1968, ich betone das nochmal, gesagt. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt werden wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Es ist harter Stoff. Nur, wir merken, dass diese Härte gegenüber Fremden in unserem Land zunimmt. Zunehmend wird von Internierung gesprochen, dass Leute in Lager kommen, die fliehen. Ja, also es ist gut, das mal so stehen zu lassen und darüber nachzudenken. Das eine ist, dass wir nicht damit nachkommen, den Flüchtlingen richtig zu begegnen und sie zu integrieren, dass uns das überfordert. Das andere ist, dass sie aber auch zum Teil etwas mitbringen, was wir hier nicht wollen. Trotzdem sagt das Wort Gottes, wir sollen die Fremden nicht bedrücken. Sagt Gott zu dem Volk Israel, weil sie waren selber Fremde in Ägypten. Sie sind aufgenommen worden, freundlich, sind innerhalb dieser Zeit in Ägypten angewachsen von 70 Leuten bis zu, denke ich mal, 2 Millionen und haben Unterdrückung erlebt. Interessant, dass Gott das in dieser Prophetie so deutlich anspricht. Und ich glaube, er ruft uns auch heraus, dass was wir tun können, Menschen, Migranten, die hierher kommen, freundlich zu begegnen. Wir als Christen. Das ist unsere Aufgabe. Auch den Bedürftigen hier bei uns, auch das Evangelium zu verkünden. Aber diese Härte, die jetzt kommt, richtet sich ja dann gegen alle, die kommen. Und wir sind immer noch in einem reichen Land und die Welt ist da, in dieser Welt ist der Reichtum ungleich verteilt. Und auf der anderen Seite haben wir andere Leute, andere Länder auch ausgebeutet. Nicht, indem wir jetzt überall jetzt noch Kolonien haben, aber das hat einfach auch mit den Wirtschaftskräften zu tun. Der kauft, kann auch Dinge beeinflussen. Aber lass uns hier über uns nachdenken, wie können wir Menschen segnen, die hierher kommen. Wir als Gemeinde den Unterschied machen. In dem Wissen, dass natürlich auch Dinge passieren, die nicht gut sind. Dass die Islamisten in Hamburg auf die Straße gehen und ihren Staat haben wollen. Wie auch immer, lass uns nicht darüber aufregen, sondern gucken, was kann Gott uns aufs Herz legen, um den Unterschied zu machen. Dann sagt sie, ich werde das nicht mehr sehen, aber du, dieser Evangelist Minos, der offenbar noch lebt und der auch seitdem 56 Jahre älter geworden ist. Dann sagt sie, dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein, alles, was ich vorher an Krieg gesehen habe, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt, und es endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Diese Frau hatte 2 Weltkriege erlebt. Mein Vater hat auch 2 Weltkriege erlebt. Den ersten, als er 18 war, nur noch kurz und ist traumatisiert daraus zurückgekommen. Den zweiten hat er Gott sei Dank überlebt, sonst gäbe es mich auch nicht und 3 von meinen Geschwistern. Aber sie sagt, das, was sie gesehen hat in diesem Bild, war so, wie sie sich das hätte nie vorstellen können. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien und die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein und wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt. Bitte euch, die Offenbarung zu lesen. Es ist immer gut, wenn wir etwas hören, prophetisch das mit dem Wort Gottes zu vergleichen. Und wir können uns vorstellen, dass auch Deutschland letztlich vernichtet wird. Und dann steht, der Rest der Menschen, die überleben, wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen. Aber die werden ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen behandelt worden sind. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben werde, sagt sie, aber wenn die Zeit naht, musst du die Menschen mit dieser Prophetie warnen. Deswegen mache ich das, glaube ich, heute auch. Ich möchte, dass wir aufwachen, da wo wir schlafen. Uns andere Dinge wichtiger sind als die Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Es steht zum Schluss, aber derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, wird geborgen sein. Lass uns das mitnehmen, das ist unsere Botschaft. Die Christen, die die Offenbarung gelesen haben, haben das als Trostbuch gelesen, weil es genau diese Aussage erhält. Es wird, Gottes Gericht wird kommen, weil die Sünde der Welt da ist, dass sie Christus nicht annehmen. Noch ist Gnadenzeit, wo sie Christus annehmen können. Und dafür sind wir noch da. Wie gehen wir mit diesem Reden Gottes um? Vielleicht gehst du heute nicht fröhlich nach Hause. Und ich bitte euch, dass du das mitnimmst. Darüber betest und guckst, wie kannst du dein Herz mit Gottes Herzen im Einklang bringen. Was meint er damit? Derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, wird geborgen sein. Das ist Trost und Hoffnung, aber es bedeutet, dass Christus seine Gemeinde, die zu ihm gehören, zu sich nehmen wird. Darüber könnte ich noch predigen, aber das reicht jetzt nicht, die Zeit reicht jetzt nicht. Deswegen gucken wir noch mal ein bisschen, was eigentlich wir noch machen können. Aktuell ist es so, dass die Christen, dass wir mit unseren Gebeten das Schlimmste noch aufhalten. Und wir sind aufgefordert, um Frieden zu beten für Jerusalem, für unser Land und für unsere Regierung, für alle Menschen. Manchmal denkt man, warum soll ich für alle Menschen beten? Die sind sowieso verloren. Aber Paulus fordert Timotheus auf, genau das zu tun. Und manchmal fällt es uns schwer, für Politiker zu beten, die so viel verkehrt machen in unseren Augen. Wir sollen für sie beten. Dafür sind wir da, weil wir mit dem lebendigen Gott verbunden sind, der mehr Macht hat als die Politiker, die da gerade sind. Und das müssen wir verstehen lernen. Das ist ein Prozess. Da müssen wir hinkommen. Und es ist gut, auch den Nahen Osten und Israel im Blick zu haben, für die Menschen dort zu beten, für die Politiker dort. Welcher Psalm ist das? 120 oder 22, glaube ich. Da steht es, wir sollen für Israel und für Jerusalem beten. Dann noch zum Thema Entrückung. Jesus und die Gemeinde wird ja als Braut und Bräutigam bezeichnet. Und der Bräutigam ist schon schön, Jesus ist schon schön. Die Gemeinde finde ich manchmal nicht so schön. Und mich manchmal in dem Sinne auch nicht. Und ich frage mich manchmal, Jesus, wie kriegst du das hin? Da steht, denn er wollte, im Epheser 5, Vers 27, habe ich euch das schon gezeigt? Ja. Er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt. Ohne Flecken, Falten und sonstige Fehler, heilig und tadellos. Das ist gar nicht, das ist schon heftig, oder? Also ich finde euch alle toll, gestern war das so eine schöne Zeit und trotzdem, ihr kennt euch besser, wie ihr miteinander umgeht und was auch manchmal vielleicht in euren Häusern und Ehen los ist, was nicht immer so toll ist. Und ich habe noch ein Bild für euch. Das ist keine Vision, sondern ein ganz praktisches Bild. Ich habe letzte Woche mir Öl gekauft für unser Hartholz, das auf der Terrasse liegt und was diesen einen Tisch darstellt. Und meine Frau sagte, dieser Tisch, ist er da? Den seht ihr da? Genau. Der war so grau, ja? So grau wie dieses Bankiereiholz. Und grau und irgendwie trocken und sah nicht gut aus, sah gar nicht gut aus. Und manchmal sind wir Christen wie dieses Holz. Das ist einfach trocken, das ist noch da, erfüllt noch seine Funktion. Wir können von dem Tisch essen, wir können auf dem Fußboden rumlaufen und eine Feier machen, aber gut aussehen, eine Ausstrahlung hat das gar nicht mehr. Und dann habe ich dieses Öl auf diesen Tisch getan und auf einmal sieht er so aus. Wenn ich es noch größer machen würde, dann würdet ihr sehen, was für ein Leben in diesem Holz ist. Das ist ja nur totes Holz. Aber diese Maserung ist so wunderbar, so stark, wie diese einzelnen Bretter gemacht sind. Und bei dem Fußboden ist es nicht ganz so doll sichtbar, aber man merkt auch, auf einmal ist da Farbe drin. Hier ist es dunkel, es ist dunkles Holz, war auch ein dunkler Farbton. Aber Gott fordert uns auf, voll Heiligen Geistes zu werden. Das Öl ist ja ein Zeichen für den Heiligen Geist. Und wir sollten diese Liebesbeziehung mit dem Heiligen Geist prägen. Prägen, pflegen. Und wir sollten sie auch suchen. Der Heilige Geist, der ist es, der in uns Veränderung bewirkt, der unser Leben zum Strahlen bringt. Leute, die Menschen draußen suchen Leute, die mit sich im Reinen sind, die in dieser Welt noch Freude und Hoffnung haben, wo sie sehen, das sind Menschen, die haben etwas, was ich nicht habe. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, was ihr machen könnt. Das Wort Gottes lesen, auswendig lernen, habe ich gestern auch drüber gesprochen. Es gibt so schöne, wichtige Bibelstellen, die man einfach auswendig können sollte. Und wenn du sagst, ich kann das nicht, man kann es lernen. Geht. Es geht. Es ist nicht mehr innen, aber es ist gut. Gemeinschaft mit Gläubigen pflegen. Gestern, das hat mich sehr beeindruckt, als ihr da saßt und über die Dinge gesprochen habt, die Gott in euer Leben getan hat. Möchte jetzt jemand was sagen von gestern? Hat Gott jemandem einen Impuls gegeben? Das möchte ich jetzt sagen. Das war gut gestern. Nein, noch nicht. Sonja, komm her.
Ja, also für mich war das gestern sehr beeindruckend. Ich war ein bisschen bei den Kindern auch, wie sie dort in Gemeinschaft hinten gespielt haben Und als du so über die Apostelgeschichte geredet hast und wie der Heilige Geist dort gewirkt hat, habe ich mich daran erinnert, als ich im Bibelstudium mal die Apostelgeschichte studiert habe und am Ende ich die Erkenntnis bekommen habe, die Apostelgeschichte ist nicht zu Ende geschrieben, sondern Gott schreibt heutzutage mit uns, mit seinem Heiligen Geist immer noch Geschichte, wenn wir dazu willig sind. Und ich habe gestern nochmal zu Gott gesagt, ich möchte, dass du mit deinem Heiligen Geist durch mich hier in Ratzeburg und da, wo auch immer ich auch irgendwie bin, Geschichte schreibst. Und wenn ich das so in der Apostelgeschichte sehe, wie großartig, wie grandios der Heilige Geist gewirkt hat, weiß ich, dass er das heute immer noch tun kann. Das hat mich gestern noch, hast du mich gestern nochmal so dran erinnert und dass ich das wirklich so entscheiden möchte, dass der Heilige Geist durch mich und in mir wirken darf.
Amen. Danke. Noch jemand? Das Lobpreisteam kann gerne schon mal nach vorne kommen.
Ja, ich fand den Teil auch wirklich total schön, als wir uns also aufschreiben sollten, einmal, was wir mit Gott und dem Heiligen Geist erlebt haben. Und als ich dann angefangen hatte aufzuschreiben, fielen mir die Sachen schon in der Kindheit an, wo ich Gott erlebt habe. Und ich fand das irgendwie so toll, weil ich da selber erstmal so dran erinnert wurde, wie oft Gott schon gewirkt hat in mein Leben. Und ich fand es auch so toll, von den anderen zu hören. Ich habe gedacht, es ist so schade, dass wir es so wenig machen. Und eigentlich will ich das jetzt irgendwie nochmal unterstreichen, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir viel mehr darüber reden, was wir mit Gott erlebt haben. Ob es Kleinigkeiten sind oder das Große, ist egal. Aber es tat so gut, diese Runde. Und ich wünsche mir, dass wir das noch viel mehr tun.
Danke. Noch jemand?
Das ist ein Wunder, dass ich gestern nicht da war. Aber ich kenne den Heiligen Geist.
Mhm.
Wir haben zu Hause gebetet um die Thema, was du heute predigst. Und der Heilige Geist hat uns so viel Freude gegeben. Sag ich, das muss geschehen.
Mhm.
Alle Prophetien sind fertig.
Mhm. Ja.
In der Bibel ist alles schon vorbereitet. Wir müssen nur starten und warten, bis der Herr kommt und uns holt.
Amen. Noch jemand? Danke. Gut, dann sage ich mal Amen und wir werden nachher noch eine Gebetszeit haben, denke ich. Könnt ihr noch? Ich habe viel länger gepredigt, ne? Ja, ich habe euch das zugemutet, ihr habt es überlebt, das freut mich sehr und Gott gibt euch neues Leben.